Ich habe so viel gegeben und habe trotzdem nicht das bekommen, was ich mir gewünscht habe. Emotionale Abhängigkeit in Beziehungen. Vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, ich habe die ganze Zeit gegeben und getan und gemacht und trotzdem habe ich nicht das zurückbekommen, was ich mir erhofft habe. Aber trennen kann ich mich irgendwie auch nicht. Dann würden wir vielleicht schon von einer emotionalen Abhängigkeit sprechen. Aber was genau das bedeutet, was dahinter steckt, das will ich heute mit Uschi mal wieder erforschen. Hallihallo, ihr Lieben.
Hallöchen.
Herzlich willkommen hier heute wieder bei einer weiteren Folge in unserem Podcast von Volltreffer Herz. Ich grüße dich, Uschi.
Hallöchen.
Du siehst heute so seriös aus, so mit Blitzer.
Ja, voll cool. Ich habe heute noch einen Termin.
Okay, wir gehen jetzt nicht in die Details. Keine Details, bitte. Aufklärung folgt später. Okay.
Oh ja.
Ihr Lieben, ich hatte ja das Thema vorgeschlagen, Uschi, emotionale Abhängigkeit. Was waren deine ersten Gedanken dazu?
Ja, eigentlich fällt mir dazu tatsächlich nur ein, emotionale Abhängigkeit ist scheiße, fühlt sich nicht gut an. Weil man in Situationen kommt, die man ohne diese Abhängigkeit sicherlich anders beurteilen würde. Und deswegen ist emotionale Abhängigkeit für mich negativ behaftet.
Ja, das stimmt. Ja. War auch mein Gedanke oder mein Impuls, als ich das Thema rausgewählt habe, einfach ganz aus einem ganz aktuellen Anlass, dass ich im Moment in einem Konstrukt im Coaching mit einem Paar unterwegs bin, wo es auch genau um dieses Thema geht und es so unglaublich schwierig ist, zu vermitteln, was wirklich diese emotionale Abhängigkeit ist, dann woran die beiden das selber erkennen, an welchen Stellen sie sich da wirklich voneinander abhängig gemacht haben und aber auch zu verstehen, wie sie da wieder rauskommen. Und immer wieder drehen sie Schleifen und noch eine Schleife und noch eine Schleife und erkennen das nicht so richtig an, weil sie beide sich als eigentlich recht selbstständige Menschen empfinden und nicht so richtig bis jetzt, glaube ich, für sich anerkennen können, dass es trotzdem diese emotionale Abhängigkeit gibt, weil sie sind zusammen, sie wollen sich trennen, aber sie kriegen es nicht hin. Sie merken, die Beziehung ist eigentlich gar nicht mehr toll, aber sie trennen sich nicht. Also 1000 Schleifen und jedes Mal wieder eine andere Baustelle. Aber das Thema ist eigentlich, ich kann nicht ohne dich.
Ja, aber wo ist denn dann das Problem? Was hält die denn dann aneinander? Ich meine, irgendwas muss doch geben.
Das stimmt. Auch dieses Ding, ich kann nicht ohne dich. Das wäre.
Ja, aber da muss man ja mal definieren, warum kann ich nicht ohne den anderen? Ne? Was hat das für Gründe? Finanzielle?
Das sind die, die dann im Alltag häufig angeführt werden. Ne? Also es gibt einen Unterschied zwischen, ob ich anerkenne, dass ich emotional abhängig bin oder ob ich sage, ich kann ja nicht gehen, weil. Und dann kommen das Haus oder das ist noch nicht abbezahlt oder ich habe nicht genug Geld oder ich weiß nicht wohin. Also es kommen eher so Alltagssachen, die man anführt.
Vorgeschoben sind.
Vorgeschoben, genau.
Ja.
Aber es kommt nicht so richtig zu dem Gefühl dahinter, eigentlich kann ich gar nicht ohne dich oder ich habe eigentlich total Angst, wenn ich ohne dich bin. Das eine bedingt ja so ein bisschen tatsächlich auch das andere. Für mich ist emotionale Abhängigkeit oder die entsteht, wenn mein Wohlbefinden tatsächlich zu stark von einem anderen Menschen abhängt. Und das ist ja meistens dann vom Partner. Na, als Kind habe ich diesen Zustand natürlich klar. Ich bin abhängig von meinen Eltern. Da kann ich ja nicht anders.
Das ist eine andere Nummer.
Das ist eine andere Nummer.
Ja, absolut.
Da brauche ich dich als Erwachsener. Ja. Ne, da brauche ich dich, Mama, Papa.
Ja.
Aber als Erwachsener kann ich ja sagen, ich wähle dich. Und wenn aus dem Wählen ein Brauchen wird, dann sind wir eigentlich schon in dieser emotionalen Abhängigkeit.
Ja, aber was zur Hölle haftet mich denn so an meinen Partner, dass ich davon nicht weg kann? Also jetzt mal unabhängig von den vorgeschobenen Gründen wie Kohle, Abhängigkeit, man arbeitet zusammen, keine Ahnung. Was genau ist denn jetzt dann das, was mich an den Partner heftet, das mich nicht gehen lässt? Die Gewohnheit?
Auch. Es ist auf jeden Fall auch Gewohnheit. Es ist aber auch einfach immer ein Angstfaktor dahinter. Also die Angst, verlassen zu werden, die Angst, alleine zu sein, die Angst, einfach nicht genug geliebt worden zu sein. Dann der Verlust von dem eigenen Selbstwertgefühl, dann aber auch.
Finde ich nochmal jemanden.
Auch das, ne? Die auch Angst das, davor. Ja. Natürlich, bleibe ich alleine.
Ja, ja, also genau.
Es ist ja so ein bisschen dieses, was wird aus mir? Mhm. Auch so ein bisschen dieses Kontrollverlust, wenn mein sicheres Gefüge auseinanderbricht, was ich vielleicht einen langen Zeitraum hatte, vielleicht sogar über Jahre hinweg.
Naja.
Dann ist es so ein bisschen dieses, ich habe Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn ich nicht mehr weiß, was jeden Tag passiert. Also wenn die alten Gewohnheiten wegbrechen, aber auch natürlich, wenn mein sicheres Netz wegbricht. Und wenn ich in diesem Netz mich natürlich sicher gefühlt habe, dann habe ich einfach Angst vor diesen Fallen, was dann kommt, wenn dieser Boden nicht mehr da ist. Vielleicht sogar auch trotzdem, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin überhaupt nicht mehr mag und am liebsten auch gar nicht mehr sehen will. Aber selbst in diesem Gefühl habe ich mich ja irgendwann eingerichtet. Und selbst wenn das dann auch nicht mehr da ist, dann ist einfach ein großes Loch in meinem Leben, aber auch in mir. Und das da haben viele Menschen tatsächlich einfach Angst. Und wenn ich einen Partner oder eine Partnerin gewählt habe, über die ich mich eigentlich besser gefühlt habe oder mit der ich mich aufgewertet habe, unbewusst, ne, das machen viele ja gar nicht bewusst, aber an der ich mich auch ein Stück weit festgehalten habe oder an der ich mich orientiert habe oder an der ich irgendwie Maßstäbe klar gemacht habe, dann habe ich das Gefühl, wenn das weg ist, wer bin ich dann? Oder was ist dann mit mir?
Ja gut, ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche Gründe, ne? Ich meine, das ist auch, vielleicht ist man auch gar nicht veränderungsbereit, weil jetzt weiß ich gerade, wie es mir geht, ja, mit all den positiven und negativen Geschichten. Aber wenn ich mich dann trenne oder wenn ich dann gehe, diese Emotionalität verlasse, dann komme ich ja irgendwo hin, wo ich gar nicht weiß, was ist denn da? Ne? Und dann ist aber, also ich sehe das so, dann ist aber der Leidensdruck nicht hoch genug, so dass ich, ne, weil wenn der Leidensdruck zu hoch ist, dann gehe ich. Ja, weil wenn ich irgendwann halte ich es nicht mehr aus, dann kommt der Punkt, so, dann nehme ich meine 7 Sachen und bin weg. Und dann ist der Leidensdruck einfach noch nicht zu hoch. Dann hält sich das vielleicht noch so die Waage. Ne? Oder?
Jein. Also bei Menschen, die wirklich in so einer emotionalen Abhängigkeit sind, da ist der Leidensdruck schon groß, aber sie gehen ja trotzdem nicht.
Ja.
Also ein Außenstehender würde sagen, Mensch, also wenn ich das erleben würde, dann hätte ich doch schon längst mein Köfferchen gepackt.
Naja, das ist ohne Emotionen ja immer total leicht zu sagen, ne? Also das ist genau wie der Spruch, also wenn mein Partner mich betrügt, dann gehe ich sofort, das ist ganz klar. Und wenn ich dann in der Situation bin, denke ich, warte mal, kann man da nicht noch? Ne? Also ist das auch schon eine emotionale Abhängigkeit? Oder ist das einfach, boah, ich denke nochmal nach, wie viel ist es mir denn wert?
Naja, es ist dieses tiefe Bewusstsein, was mich wirklich, wirklich hält. Also manche Menschen wissen ja gar nicht, dass sie genau sich diese Beziehung ausgesucht haben, weil sie den Wert des Leidens kennen. Also das hört sich jetzt ein bisschen hart an.
Oh ja, das hört sich komisch an. Das musst du mir jetzt mal erklären. Der Wert des Leidens. Ich weiß nicht, was soll das denn für ein Wert sein? Wenn ich leide, ist mir das so gar nichts wert.
Ja, das Problem ist aber, dass wir in unseren Beziehungen häufig ungelöste Konflikte ja wiederholen, die wir als Kind erlebt haben. Na, und wenn wir als Kind, und ich weiß, viele rollen jetzt wieder die Augen, wenn ich hier mit meiner mit meiner Bindungstheorie komme. Leider ist es aber so. Ne? Also wir kommen leider nicht drum her zu gucken, welche Muster wir immer wiederholen. Und wenn es ein Muster von Leiden ist, dann ist es ein Wert für uns, dieses Leiden. Dann haben wir diesem Leiden einen Wert gegeben. Und sei es der Wert, es ist überlebenswert oder es ist aushaltenswert oder es ist durchhaltenswert. Es hat einen Wert bekommen, dieses Gefühl von, das ist nicht toll, aber das kenne ich. Und selbst wenn es schlecht ist, gibt es mir Sicherheit.
Oder, ich grätsch da jetzt schon mal wieder rein, ne? Ich grätsch ja jetzt immer. Oder ist es einfach so auch eine Erziehungssache, weil Früher war das ja so, dass man gesagt bekommen hat, da musst du jetzt durch, das hältst du jetzt aus, das ist eben so und man soll nicht gleich immer die Flinte ins Korn werfen, weißt du, diese ganzen Sprüche, die kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Kindheit und ich weiß, dass viele damit auch einfach überlebt haben, ne? Und damit groß geworden sind. Und das hat ja jetzt nichts mit Leiden zu tun, sondern das ist einfach eine erlernte Eigenschaft oder ein erlerntes, wie würde ich es nennen? Habe ich keine Worte dafür. Also ich habe das gelernt. Das ist mir quasi in die Wiege gegeben worden. Das Gleiche wie, wenn du abends saufen warst, dann gehst du morgens arbeiten, dann musst du halt durch. Und vielleicht ist das ja auch was Erlerntes und nicht unbedingt ein Kindheitstrauma oder ein Kindheits, das innere Kind oder was da jetzt zum Augenverdrehen führt.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Ja.
Und das Ding ist, dass diese Sätze, wenn sie motivierend gemeint sind oder wenn sie einfach stärkend gemeint sind und die Bindung trotzdem funktioniert hat und sicher war und dir erlaubt hat, trotzdem so zu sein, wie du sein möchtest, dann ist es okay. Wenn es aber eine Form von Reglimation war und dich hat aber daran gehindert, eigentlich wirklich du selbst zu werden, hast du dich angepasst. Und diese Form der Anpassung wiederum, die führt zu einer emotionalen Abhängigkeit. Das heißt, wenn du dich nur darauf ausgerichtet hast, dass das, was die Erwachsenen dir sagen, das Nonplusultra ist, das ist die Wahrheit, hast du dich angepasst. Aber du bist nicht ein autonomer, wirklich sich frei entwickelnder, erblühender Mensch geworden.
Ja, und aber dann wäre ich ja jedes Mal nach dem Saufen morgens nicht zur Arbeit gegangen. Das ist ja auch nicht gut. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich dann angepasst daran habe, sondern dass ich gelernt habe, mich einfach an bestimmte Regeln zu halten, die dazu führen, dass ich meinen Job behalte, zum Beispiel.
Das Saufen ist aber nicht in dem Kontext von Beziehung zu sehen, wenn du säufst und gehst morgen nicht zur Arbeit.
Das war jetzt ein Beispiel, was man da so gesagt hat, du musst da jetzt durch, zum Beispiel. Ne? Oder
aber guck mal, nimm mal den Satz, du musst da jetzt durch. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, nicht anzuerkennen, wie mein eigentliches Bedürfnis ist, sondern ich immer vorgelebt bekommen habe, du musst da jetzt durch. Dann habe ich mich einfach an ein Leiden gewöhnt, nämlich an Kopfschmerzen nach dem Saufen oder an Gliederschmerzen nach, was weiß ich nicht, wenn ich nicht genug Schlaf bekommen habe, dann habe ich mich an einen bestimmten Zustand gewöhnt. Vielleicht werde ich irgendwann schlau und kann die Konsequenzen vorher schon besser abschätzen und weiß, ich lasse das mit dem Saufen mal, weil ich will diese Kopfschmerzen
morgens vielleicht
nicht haben.
Das war vielleicht ein
Beispiel. Ja, ein bisschen. Aber wenn der Tenor ist, tatsächlich von Eltern ihren Kindern immer zu sagen, jetzt stell dich nicht so an, dann musst du jetzt durch. Dann heißt das, dass dein Bedürfnis in dem Moment nicht gesehen worden ist. Wenn dein Bedürfnis aber war, boah, ich brauche jetzt aber gerade eigentlich eine Pause oder ich brauche jetzt vielleicht mal eine Umarmung oder ich muss mal getröstet werden oder ich brauche mal einen inneren Rückzug oder irgendwas. Und immer nur einer sagt, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, da musst du durch. Dann wirst du als Erwachsener in einer Beziehung später deine Bedürfnisse, deine eigenen immer hinten anstellen und wirst denken, ach ja, musst du jetzt durch.
Weil ich gelernt habe, da durch zu müssen, was auszuhalten.
Genau.
Sozusagen.
Okay. Und dann wirst du dir aber auch jemanden suchen, der dich diese Gefühle wiederleben lässt. Aber du wirst nicht glücklich sein damit, weil du weißt, eigentlich will ich nicht immer dadurch. Und eigentlich widerstrebt es mir, weil dieser innere Anteil, der immer nur dadurch musste, immer noch in dir steckt und sagt, nein, ich will nicht immer nur dadurch. Ich will jetzt auch mal sagen, nein oder Schluss oder ich will jetzt sagen, ich will es aber anders oder
Schnauze voll.
Und der rebelliert irgendwann.
Ja, okay.
Und dann kommt's.
Da gehe ich konform.
Ne? Ja, und dann wird's in der Beziehung aber komisch, wenn dein Partner ja gewöhnt ist, dass du eigentlich dich anpasst oder das nicht so mit deinen Bedürfnissen so eng siehst oder immer, ach, da ist es schon durchgekommen und plötzlich sagst du so, nee, mach ich nicht mehr. Dann ist ja erstmal so, ups, ne, was passiert hier gerade? Und dann kommen ja diese Konflikte. Also nehmen wir jetzt mal ein Paar, was jetzt ein paar Jahre, also mein Beispiel, die sind jahrelang verheiratet. Und sie hat sich immer angepasst, weil er ist auch so, ne, Handwerker und mein Gott, rubbel die Katz, muss man jetzt hier heute, ich habe zwar Kopfschmerzen, aber natürlich gehe ich los. Und hat immer seine Bedürfnisse ignoriert, ist jetzt krank. Und sie hat sich immer angepasst, hat immer geguckt, dass er zur Arbeit gehen kann, hat geguckt, dass die Kinder versorgt sind, hat ihren Beruf zurückgestellt, hat sich immer angepasst, weil sie auch kennt, da musste jetzt durch, obwohl sie ganz andere Bedürfnisse hatte. Irgendwann hat sie gesagt, jetzt reicht's, ich werde jetzt 50, jetzt komme ich. So, dann wollte sie nicht mehr immer kochen, dann wollte sie ihn nicht immer da abholen, wo er gerade abends versackt ist, dann wollte sie auf einmal woanders hin in Urlaub fahren und plötzlich kippte das ganze System.
Ja, ja, es wurde schwierig.
Es wurde schwierig. Ne, im Bett lief auch nichts mehr und dann geht das los. So, wer ist schuld? Auf einmal wurden die ganzen letzten Jahre in Frage gestellt und auf einmal war alles schlecht und das Gerangel fing an. Haus gebaut, alles gehörte einem zusammen. Alles war auf einmal nichts mehr wert. Und dann ging es um Trennung. So, und dann ging es rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und letzten Endes sind sie vorm Scherbenhaufen. Aber sie können es nicht umsetzen, zu sagen, okay, dann gehst du deinen Weg, ich gehe meinen Weg, lass uns den ganzen Krams hier auseinander dividieren. Du kriegst das, ich krieg das und gut ist. Sondern sie fangen an, Rosenkrieg zu spielen. Das Kind wird mit involviert, dann geht's um.
Oh, schrecklich.
Dann geht's ums Geld und da an dem Geld haftet alles jetzt. Eigentum, nein, ich ziehe nicht aus, der soll ausziehen, nein, ich ziehe auch nicht aus.
Mein Haus, bla.
Genau. Ja. Na, ja. Und es wird sich abgearbeitet an den äußeren Themen.
Naja, ohne auf die inneren Geschichten einzugehen. Und das wahre Problem, was die beiden gehabt haben.
Genau. Und wenn man jetzt in die Kindheit zurückguckt, das machen wir gerade, da zu verstehen, dass das Muster eigentlich schon immer da war. Also es war schon lange vorher da, bevor die beiden sich kennengelernt haben. Es hat mit den beiden eigentlich gar nichts zu tun. Sondern sie haben was wiederholt, was sie als kleine Kinder schon quasi gelernt haben. Aber wie du ja auch ein bisschen so sagst, so immer diese kleinen Kinder, ich kann es nicht mehr hören. Warum ist immer Erziehung schuld oder warum ist immer die Kindheit schuld? Es geht ja nicht um Schuld.
Es geht nicht um Schuld. Naja, man muss vielleicht drauf gucken, wo es denn herkommt, ne?
Wo es herkommt und damit ich weiß, wie kann ich da rauskommen. Und es geht ja auch nie, und das ist gerade so eine Schwierigkeit auch, es geht nie darum, die Eltern jetzt als schlechte Eltern darzustellen oder zu sagen, meine Eltern haben es verkackt oder meine Eltern sind schuld, dass ich so geworden bin. Nein, sind sie nicht. Aber es hilft, deine Muster zu erkennen, warum du bestimmte Dinge so tust, wie du sie tust.
Weil sonst und dann tue ich die nicht mehr, wenn ich das erkannt habe?
Dann hast du zumindest die Möglichkeit, sie zu verändern. Also wenn du erkennst, aha, okay, ich bin schon wieder in diesem Muster. Ich habe mir schon wieder ein Töppes gesucht, wo ich mich schon wieder anfange anzupassen. Und du erkennst es, dann weißt du erstmal, okay, stopp, das wollte ich ja nicht mehr. Und dann kannst du sagen, okay, aber was will ich denn stattdessen? Dann hast du noch nicht automatisch dein Muster gelöst, aber du hast zumindest erstmal den Knackpunkt, wo du sagst, stopp, okay, ich kann was anderes wählen. Ich kann jetzt sagen, warte mal, ich sage jetzt hier sofort, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht nicht heute ins Kino, ich möchte lieber was anderes machen. Also, du sagst es sofort. Und damit hast du die Möglichkeit, das Muster zu verändern. Und aus deinem
Alten rauszukommen. Das heißt aber dann auch schnell, dass man keine Kompromisse schließt, ne? Also Anpassung hat ja auch immer ein bisschen was mit Kompromiss zu tun. Dann bist du in einer Beziehung und der eine guckt gerne Fußball und der andere geht gerne ins Kino. Ja, dann ist das halt so, dass ich manchmal mit zum Fußball gehe und er manchmal mitkommt ins Kino. Das heißt, ich verändere nicht meine Gewohnheiten. Ich passe mich nicht an. Ich schließe halt Kompromisse. Oder?
Jein. Es kommt auf den Kompromiss an und es kommt darauf an, wie gut hält sich das die Waage. Also Es kommt auf die Waage an.
Wie gut also ist nicht der Kompromiss? Auf die Waage mit Kilo, sondern auf die Waage.
Nein. Wie gut ist der Kompromiss? Ist es ein fauler Kompromiss, dem ich dann doch irgendwie wieder zustimme, um nicht Ärger zu provozieren oder um nicht die Doofe zu sein oder weil ich die Harmonie nicht stören will, weil das wäre es dann schon wieder, ne? Was eher schon wieder so ein Zeichen für Abhängigkeit wäre, wenn ich so faule Kompromisse mache. Wenn er oder sie es aber gut anstellt und verkauft es dir aber als einen guten Kompromiss, wirst du es gar nicht sofort merken. erst so im Nachgang wieder.
Ja gut, das hat natürlich ein bisschen was mit dem mit der narzisstischen Persönlichkeit der anderen Person zu tun. Ja, wenn ich mir das so verkaufe, dass ich denke, es ist meine eigene Idee und tut mir gut, dann sind wir ja schon wieder im falschen Film eigentlich. Na, also das ist ja dann schon manipulativ.
Wie kommst du jetzt auf das Wort narzisstisch?
Ja, wenn mich einer zu Dingen bringt, die ich eigentlich gar nicht will und das selber auch noch gut finde, dann stimmt da irgendwas nicht. Und die Person merkt es dann nicht mal. Also ich merke es dann nicht mal.
Das ist erstmal keine Form von Narzissmus. Dann wäre jeder Verkäufer in einem Laden narzisstisch.
Ja, das finde ich auch. So. Bezahlter Narzissmus. Nein. Nein, also wenn ich jetzt...
Wäre ich jetzt vorsichtig, das sind nicht die Anzeichen für Narzissmus.
Du weißt, im Moment wird ja viel über dieses Wort geschrieben, ich habe einen narzisstischen Partner, meine Mutter war narzisstisch, ne? Also da geht es ja wohl auch darum, dass man jemanden manipulativ dazu bringt, Dinge zu tun, die er eigentlich sonst nicht so gerne gemacht hätte. Und der merkt es aber nicht und fühlt sich eigentlich noch ganz gut dabei. Habe ich das richtig umschrieben?
Nein.
Ach du Scheiße, dann habe ich Narzissmus nicht verstanden.
Also erstmal bin ich total bei dir. Es wird super viel gehypt, dieses Wort Narzissmus.
Total,
oder Narzissmus.
Total.
Und in uns allen stecken narzisstische Anteile und nicht alles, was nach Narzissmus aussieht, ist Narzissmus. Mhm. So. Wenn du jetzt, so wie du es gerade gesagt hast, mir jemand was verkauft und ich merke das nicht mal und mach das mit und fühle mich noch gut dabei, dann ist es nämlich genau kein Narzissmus, sondern es ist nur das Talent deines Partners, dir was zu verkaufen. Aber wenn du dich dabei gut fühlst, ist es halbwegs okay. So.
Okay.
Wenn du dich dabei schlecht fühlen würdest.
Ja.
Und der springende Punkt ist aber, Narzissmus ist nicht erstmal nur das, dass ich dir was verkaufe oder dass ich versuche, dich in meine Richtung zu drängen, sondern es ist die Entwertung, die damit reinkommt.
Ah, okay.
Das ist wirklich ein feiner, aber sehr, sehr bedeutsamer Unterschied. Es gibt eine Menge Menschen, die sind sehr dominant, die sind sehr, sehr, die wissen einfach, was sie wollen und die setzen sich besser durch. So, das hat erstmal gar nichts mit Narzissmus zu tun.
Ja.
Wenn ich mich aber höher stelle als du und mich über dich quasi aufwerte und dich erniedrige und dich entwerten muss, weil du darfst nicht neben mir stehen, sondern da darf nur ich stehen. Ne? Ich bin der Tollste, ich bin der Schönste.
Ah.
Dann ist neben mir kein Platz für dich. Aber wenn ich dir was Nettes verkaufe und wir trotzdem aber nebeneinander das erleben dürfen, auch wenn ich es vielleicht dann bestimmt oder vorgeschlagen habe, darfst du trotzdem neben mir sein.
Ja, okay, gut, guck mal an. Da habe ich ja heute wieder was gelernt. Da sind wir wieder bei der Waage.
Ja, es ist so ein bisschen die Waage und dieser wirkliche Narzissmus, der gerade so, oder nicht gerade, ich finde es schon ein bisschen länger tatsächlich, so gehypt wird, ist häufig nicht in dem Ausmaß wirklich so zu verstehen, wie er wirklich benutzt wird. Muss man sich sehr, sehr, sehr genau angucken. Wir schmeißen so alles in einen Topf rein neuerdings, ne? Es wird so gerne irgendwie alles durcheinander gemacht. Und ich habe mich schlecht gefühlt und der hat mich schlecht behandelt und der war gemein zu mir und der hat mich beleidigt und deshalb ist es ein narzisstisches Arschloch. Okay, das machen auch normale Menschen. Die beleidigen, die sind mal gemein, die betrügen, die tun Dinge, die nicht so in Ordnung sind.
Die aber nicht nett sind, ja.
Ja, aber es sind nicht deshalb alles Narzissten. Und es ist auch nicht jede Beziehung nicht immer sofort eine toxische Beziehung. Aber das Perfide jetzt ist aber, um wieder zu unserem Thema zu kommen, selbst wenn ich in so einem Muster ja drinstecke und ich merke, mein Partner ist vielleicht sogar manipulativ oder ich fühle mich mit den Entscheidungen, die wir treffen, eigentlich nicht gut. Und trotzdem klammer ich. Dann ist es nicht der Erwachsene, der da klammert, sondern ist das kleine Kind, was an den Erwachsenen klammert. Also mein inneres Kind klammert quasi sich trotzdem an den Erwachsenen. Und es ist
obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut.
Genau.
Mhm.
Und so wie jetzt bei meinem Pärchen in dem Fall, ist es häufig sogar so, dass zwei Menschen sich klammern oder aneinander klammern. Also es gibt das eine, dieses, okay, ich merke, der andere klammert und ich nutze das aus. Natürlich, ne, dann kommen wir schon in so einen toxischen Bereich. Aber es gibt auch tatsächlich Paare, wo beide eigentlich klammern und sich beide nicht voneinander lösen können. Ne?
Ja,
selbst wenn sie geschieden sind und trotzdem können sie nicht an einen Tisch kommen, weil sie sich immer noch hassen. Das ist auch, ne, wenn ich
die nicht. Ja, oder tatsächlich auch immer noch lieben, ne? Ich meine, das gibt's auch. Manchmal ist man ja, weiß eigentlich, dass es besser für einen ist, dass man sich trennen würde, aber man liebt den Partner noch, wie auch immer man Liebe definiert. Und der andere sagt, ja, ich liebe dich auch, ja, ich dich auch. Wir wollen uns gar nicht trennen, merken aber beide, zusammenbleiben geht auch nicht. Mhm. Also das ist schmerzhaft.
Mhm. Und da wirklich genau hinzugucken, was verstehen wir beide eigentlich unter Liebe?
Ja.
Und wie wollen wir Liebe wirklich leben? Wissen viele Menschen nicht.
Mhm.
Hast du dich früher mit deinem, also ich kann ganz klar für mich sagen, haben wir nicht gemacht, aber hast du dich mit deinem Partner früher hingesetzt und hast dir diese Fragen gestellt? Was verstehen wir unter Liebe? Wie wollen wir Liebe leben? Wie schaffen wir das, die Liebe im Alltag wirklich erblühen zu lassen und auch immer wieder zum Erblühen zu bringen?
Nee, nein. Also in meiner ersten Ehe sicherlich nicht. Da war ich viel zu jung, um mir solche Fragen überhaupt zu stellen. Ja, da war eher so die Planung, so heiraten, aus oder Wohnung und Kinder und dann gucken wir mal so und haben eigentlich gedacht, dass das Modell von alleine läuft. Mhm. Hat es nicht. Nichts ist so richtig alleine gelaufen. Mhm. Ja, und in der zweiten Beziehung oder in meiner zweiten Ehe war ich natürlich vorsichtiger, ne, und habe aber eigentlich gedacht, also ich glaube, die richtigen Fragen habe ich mir auch nicht gestellt. Allerdings habe ich mich da wohler und persönlicher mehr wahrgenommen gefühlt. Mhm. Deswegen habe ich mir die Fragen nicht gestellt. Gut, zum Ende hin war das etwas anders. Aber zu Anfang hin habe ich eigentlich gedacht, ja, diese Fragen brauche ich mir gar nicht stellen, weil es läuft.
Mhm.
Rückblickend lief es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war ich damit ganz zufrieden, ohne mir die Fragen zu stellen. Sollte man vielleicht machen, würde ich jetzt heute, sofern ich denn noch mal eine Beziehung eingehe, das weiß man ja nicht, ja, ich warte ja immer noch auf den galoppierenden, auf dem weißen Hengst Ritter. und noch galoppiert nichts, in der Stadt auch schwierig. Aber dann würde ich auf jeden Fall versuchen, die Grundlagen der Beziehung beziehungsweise das Thema, wie leben wir die Liebe, zum Thema machen, ja.
Ja, super wichtig. Und dabei ist
absolut
und extrem wichtig, gerade um zu gucken, ob ich hier in so eine emotionale Abhängigkeit reinrutschen könnte oder nicht, ist halt auch, also was brauche ich wirklich? Also diese Frage können viele Menschen tatsächlich nicht gut beantworten. So im Alltag, was brauche ich jetzt gerade wirklich? Brauche ich gerade mehr Ruhe oder brauche ich mehr Power? Brauche ich eher soziale Kontakte oder brauche ich gerade eigentlich meine Auszeit? Brauche ich einen 10-Stunden-Tag oder wird vielleicht auch 8 Stunden reichen? Was würde ich dann mit der anderen Zeit machen? Also was brauche ich wirklich, wirklich? Auch von meinem Partner.
Ja.
Weil nur zu sagen, ich darf ja niemanden brauchen, darum geht's nicht. Natürlich brauche ich auch manchmal eine Schulter, wo ich mich mal anlehnen kann. Ich brauche mal ein nettes Wort, ich brauche mal eine Umarmung. Das ist okay, das darf ich auch brauchen. Nur wenn ich nicht ohne den anderen sein kann und ich brauche den anderen, um quasi zu überleben, dann habe ich ja ein Problem.
Ja, ne, also ja. Es gibt ja immer Phasen, wo man besonders jemanden braucht, wenn man gerade in irgendeiner Krise ist und man gerade ein persönliches Problem hat, sei es denn auf der Arbeit, familiär, bla bla mit den Kindern oder sonst irgendwas. Dann braucht man natürlich eher einen Partner an seiner Seite, als wenn jetzt gerade alles super tutti ist und man, wenn alles gerade ausläuft. Ne? Klar, es gibt Phasen, wo man jemanden mehr und mal weniger braucht. Wichtig ist einfach, wie immer, lass uns das nochmal sagen, dass man einfach drüber spricht.
Absolut, absolut.
Und da ist ja das Hauptproblem, ja, also die fehlende Kommunikation und einfach sich hinzusetzen, auch für den Mann. Ich glaube, denen fällt es immer noch ein bisschen schwerer, wobei ich das wie immer nicht pauschalisieren möchte. Einfach zu sagen, boah, mir geht's jetzt gerade kacke, ich brauche dich jetzt und hier, weil Folgendes ist. Mhm. Und das findet halt oftmals in Beziehungen nicht statt.
Das stimmt. Und genauso wichtig ist die Frage auch, wer bin ich? Also, wer bin ich? Und wer bin ich auch, wenn ich alleine bin? Also wie sehr habe ich mich in eine Beziehung reingelebt, weil ich dachte, das ist das Modell, das funktioniert, ne? Was wir alle irgendwie ja mitgenommen haben, was wir vorgelebt bekommen haben, was man uns erzählt hat, was gut für uns wäre.
Ja.
Und wir haben es übernommen an vielen Stellen. Also wann habe ich angefangen auch mit diesen Fragen? Da war ich ja nicht 20, als ich es eigentlich hätte schlauerweise machen sollen. Da war ich schon 40. Also, naja, 35, okay. Aber als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, wirklich auseinanderzusetzen. Aber diese Fragen, sich wirklich zu stellen, wer bin ich, was brauche ich, was tue ich mir zur Liebe? Da fängt es ja eigentlich an. Ich bin erstmal die erste und wichtigste Person in meinem Leben.
Mhm.
Und das können emotional Abhängige kaum aushalten. Diese Erkenntnis von ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und danach kommt erst alles andere. Danach kommen erst meine Kinder, danach kommt erst mein Partner, mein Hund. Ich bin das Wichtigste, weil wenn es mich nicht gibt, hat alles andere auch keinen Wert.
Das ist schwierig. Ich meine, ich bin ja jetzt mittlerweile aus dieser Findungsphase raus. Nach einer 20-jährigen Beziehung oder 19, wie auch immer, musste ich mich ja erstmal suchen, ja. Weil ich war ja wir. Und dann plötzlich wieder auf mein Ich reduziert, in Anführungsstrichen, zu werden, das war erstmal ganz schön kacke. Ja, ich musste ordentlich in mir selbst suchen, reinhorchen, und um zu wissen, wer bin ich denn jetzt eigentlich, auch nach diesen 20 Jahren, und was ist passiert, und wie gehe ich denn jetzt mit dieser ganzen Chose um? Also, das ist auch nicht immer schön, plötzlich zu wissen, wer ich ist.
Das stimmt. Aber wenn du das erkennst für dich, dann wird es ja freier. Also du wirst ja freier. Und dann wird das Leben auch irgendwie noch, finde ich, noch wertvoller. Also für mich zumindest. Ne?
Wenn sehe ich genauso.
Ja. Und was ich so ein bisschen sehe, ist, also ich sehe unheimlich viele Menschen, die in so emotionalen Abhängigkeiten noch sehr verstrickt sind. Mhm. Ich sehe die aber auch schon rausgekommen sind und sich dann eine Form von Freiheit erarbeitet haben und dann sagen, nee, also ich bleibe jetzt auf jeden Fall frei, das hatten wir ja schon so ein bisschen in unserem letzte Mal in unserem Podcast, so, nee, also die Freiheit, die gebe ich ja jetzt auf gar keinen Fall mehr auf.
Genau. Ja.
Und das ist so dieses dazwischen ist gerade, finde ich, da ist so eine, da ist wenig von Menschen, wo ich finde, die sind sehr frei und sehr verbunden und sind glücklich miteinander und kriegen das gut hin. Also ich sehe sehr extrem auf der einen Seite und ich sehe sehr extrem auf der anderen Seite und frage mich tatsächlich, wie kriegen wir das hin, erstmal so wirklich mit diesem Bewusstsein unterwegs zu sein, okay, ich gucke mir das mal an, was sind meine Beziehungs- und meine Bindungsmuster, wer bin ich, wie will ich das eigentlich?
Ja.
Und wie schaffe ich es dann zu sagen, hey, also mir passiert es nicht nochmal, dass ich in so eine emotionale Abhängigkeit gerate, das habe ich aufgearbeitet, da bin ich durch, ich kann mich aber wieder auf jemanden einlassen, ohne mich zu verlieren.
Ja, also da herrscht, also zumindest bei mir, noch eine gewisse Angst. Angst ist übertrieben. Also ich bin kein ängstlicher Mensch. Aber eine gewisse Sorge, dass ich mich nochmal verliere in Situationen, die mir halt nicht gut getan haben. Weil ich habe auch definitiv mehr zugelassen. Ich habe auch eher so, ja, da muss ich jetzt durch und kriegen wir schon irgendwie, habe aber gemerkt, es tut mir nicht gut. In so eine Situation würde ich natürlich ungern nochmal kommen wollen. Mhm. Ne, da hat man auch ein gewisses Schutzschild und ich gefalle mir jetzt so, wie ich mein Ich wiedergefunden habe, gefalle ich mir ganz gut. Und ich würde ungerne von meinem Ich wieder was abgeben wollen. Das ist eine Gratwanderung.
Verstehe ich
total. Haben wir auch schon
ja, absolut.
Verstehe ich total. Wer will denn das jetzt? Weiß ich gerade Bescheid. Und ich hätte Schwierigkeiten, dass mir jetzt wieder einer sagt, Hallöchen, jetzt wird aber mal alles anders. Wir sind jetzt wieder ein Wir. Was?
Das ist auch ne, vom Wir zum Ich und dann wieder vom Ich zum Wir.
Ja, das ist schwierig. Ne? Ja, das ist, und da bin ich nicht die Einzige. Ich habe ja ein paar Single-Damen um mich rum, die in der gleichen Situation waren. Wir kennen einige gemeinsam. Da ist mal harter Tobak zwischendurch.
Das ja. stimmt.
Ja.
Und das ist auch diese Arbeit, was du auch vorhin so gesagt hast, dieses Miteinander sprechen, ist auch tatsächlich immer wieder eine Herausforderung. Also ich bin auch so ein People-Pleaser an vielen Stellen und tendiere manchmal auch einfach dazu, dem anderen zur Liebe es dann doch zu machen. So, also das kenne ich sehr auch und tendiere da auch manchmal gerne noch hin, weil ich es dann auch irgendwie doch ja wieder schön finde.
Harmonie Harry.
Ja, weil es auch manchmal leichter ist, als sich mit mir gerade zu beschäftigen. Was will ich denn gerade wirklich? Sondern, ach, wenn du es schon weißt, dann ist es doch okay.
Brauche ich nicht nachdenken,
aber merke unterm Strich, dass es ja nicht richtig ist. Und dann rudere ich wieder zurück und dann ist der andere wieder irritiert und dann, ja, warum denn jetzt? Und vorhin hast du doch noch gesagt, es ist okay. Ja, nee, jetzt habe ich nochmal nachgedacht, jetzt ist es doch nicht okay.
Das sieht doch nicht so gut an.
Genau, das ist ja auch ein bisschen blöde.
Ja.
Inzwischen merke ich das sehr, sehr schnell. So, ich merke einfach sofort, bin ich mit was d'accord oder fühlt sich was gut an oder nicht und vertraue da total meiner Intuition. Das war aber ein langes, langes Learning, um da hinzukommen, um wirklich sehr, sehr schnell zu merken, will ich das oder will ich das, weil ich will, dass es mein Gegenüber damit besser geht.
Ja.
So ein bisschen den Dreh habe ich langsam inzwischen, glaube ich, ganz gut raus. Und an manchen Tagen bin ich bequem, das ist ja auch okay grundsätzlich. Aber es ist immer mehr, dass ich weiß, es kommt aus mir heraus. Und es hat nicht mehr so viel mit den äußeren Umständen zu tun oder nicht mehr so viel mit den Erwartungen meiner ganzen Prägung oder meiner Eltern oder sonstigen Sachen. Mhm. Alleine jetzt auch durch den Weggang nochmal nach Spanien vor ein paar Jahren.
Ja.
Da sind viele Loslösungsprozesse passiert. Und das ist super, super spannend. Und trotzdem gibt es immer noch emotionale Abhängigkeiten, jetzt nicht von meinem Partner, aber von so Sätzen, die man so mitbekommen hat, wo man denkt, ja, aber die stimmen ja.
Ja, man hat es ja auch Jahrzehnte gehört, ne?
Das
ist so. Also man verfällt dann schon wieder in alte Muster. Also das ist leider so, das merke ich auch. Da denke ich immer, Kerr, wolltest du doch nicht. Und wenn es nur darum geht, eine Nachricht zu schicken, wo ich vor 3 Tagen noch gesagt habe, nein, dem oder der schicke ich jetzt keine Nachricht mehr, macht ja keinen Sinn. Und 3 Tage später merke ich, wie ich tippe und denke, hallo. Ja, also da verfällt man schon in alte Muster und denkt, ach, muss ich doch, ach, kann ich doch, ach, sollte ich doch. Und das ist, muss man sich da mal gerade wieder bewusst machen. Ne?
Absolut.
Ja.
Ich glaube, wichtig ist, für sich selber zu erkennen, bin ich in einer Beziehung, in der ich mehr glücklich als unglücklich bin?
Ja.
Das ist schon mal ganz wichtig. Bin ich in einer Beziehung, in der ich wirklich weiß, was ich will, was ich brauche und kann es auch kommunizieren? Weiß ich selber, was tue ich wirklich mir zuliebe? Oder was tue ich nur dem anderen zuliebe?
Dem anderen zuliebe.
Genau. Und bin ich in einer Verbindung, in der ich selber sein kann?
Ja.
Das sind so sehr, sehr wichtige Fragen, glaube ich, die ich immer, immer mitnehmen soll. Und fühle ich mich sicher?
Das ist ganz wichtig.
Ganz, ganz sicher. Ganz, ganz wichtig.
Sag mal,
ich habe noch keinen getrunken. Ist noch hell, ich habe noch nicht getrunken.
Hat das was mit dem Lichteinfall zu tun oder was?
Bestimmt, es war zu viel Sonne heute. Ja. Nein, so dieses, wie fühle ich mich innerlich sicher? Ne, weil wenn ich mich innerlich sicher fühle, dann falle ich auch nicht auf jemanden Dolles rein, der mir irgendwas verkaufen will. Dann weiß ich, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann. Mhm. Und dann bin ich nicht so anfällig für irgendjemand, der mir irgendwas vorquasselt. Bin ich in mir unsicher, suche ich ja Halt und Orientierung im Außen. Und dann bin ich ein bisschen schon am Arsch, sozusagen.
Ja, eigentlich schon. Ich meine, das hat natürlich auch immer was mit der täglichen Verfassung zu tun, ne? Also du hast Phasen, wo du ganz klar benennen kannst, was will ich nicht. Es gibt aber auch Phasen im Leben, wo du halt einfach gerade gar nicht so genau weißt, was will ich denn und was will ich nicht.
Absolut, absolut. Mhm. Und was wirklich anstrengend ist, und dann würde ich auch immer jemandem empfehlen, wirklich auch sich professionelle Hilfe zu holen, ein Coaching zu machen, so wie das Paar, die jetzt gerade da sind, das oder einer von den Paaren, das gerade gemacht haben, die wirklich gemerkt haben, wenn du immer wieder so die gleiche Kurve drehst oder immer in so einem Karussell drin bist und nicht rauskommst, dann guckst du auf die falschen Dinge. Und dann guckst du aber immer wieder nur mit dem gleichen Blick da drauf und dann kann sich nichts verändern.
Ja.
Also brauchst du von außen jemand, der sagt, warte mal, guck mal, nimm mal jetzt die Brille ab und nimm mal die auf und dann siehst du auch was anderes und dann erkennst du auch was anderes und dann siehst du auch, ah, da ist auch eine andere Ausfahrt, die könnte ich ja vielleicht mal nehmen, um aus diesem Karussell rauszukommen.
Rauszukommen, ja, einfach mal den Fuß rausstellen, ne?
Das schaffen wir alleine manchmal aber nicht, weil diese Anteile oder unser Ego ja gelernt hat, mach mal lieber so wie immer, kennst du dich aus, bleib, ne, Schlusser, bleib bei deiner Leiste, weißt du, was du hast, auch wenn es kacke ist, egal.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Nee, es tut auch nicht gut, ne, fühlt sich nicht gut an.
Und das Doofe ist, du kannst das ignorieren, aber dann wirst du krank, weil dein Körper sucht sich Wege. Wenn diese inneren Anteile nicht gehört und gesehen werden und sich nicht ausleben können und sei es irgendwann, wann auch immer, werden die krank. Und dann kriegst du Krankheiten, wo du überhaupt nicht weißt, warum habe ich das denn jetzt? Oder wieso ist denn das so? Und das nennt man dann so psychosomatische Sachen.
Ja,
und
genau.
Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen psychosomatische Beschwerden haben, ist es eine Menge Mensch.
Ja, ganz klar. Und man merkt das ja nicht, ne? Also das ist ja... das ist ja das Problem. Also ganz einfach Frauen und Kopfschmerz. Ja, ich hatte jahrelang echt richtig scheiß Migräne, immer am Wochenende, bis ich meinem ersten Mann damals gesagt habe, ich gehe. Seitdem, von dem Tag an, waren diese Kopfschmerzen weg. Und ich hätte nie geglaubt, also ich halte mich eigentlich für reflektiert und ich kann meinen Körper beobachten, bla bla. Ja, scheiße war es, der Mond schien helle. Ja, ich habe das nicht gemerkt, was es daran gelegen hat. Und ich denke schon, dass der Körper dir da doch immer wieder Bescheid sagt, man muss nur mal hinhören.
Das stimmt.
Ja.
Und viele Menschen verausgaben sich auch total. Ne? Also ich glaube, dieser Satz so, ich habe gegeben oder ich habe doch alles gemacht und ich mache alles für dich, ich habe alles für meine Kinder gemacht, ich habe doch für alle auf der Arbeit, ich mache und tue und immer und ich gebe. Und trotzdem bin ich am Ende dir doofe oder trotzdem werde ich verarscht und trotzdem werde ich betrogen und trotzdem passiert das und das.
Ja.
Danach brennen Menschen aus. Also viele Menschen haben einen Burnout, nicht nur, weil vielleicht der Stress im Außen zu groß ist, sondern weil der Stress im Innen zu groß ist.
Ja.
Und der hat auch ganz viel mit diesen Abhängigkeiten leider zu tun, mit diesen emotionalen, weil sie keine Grenzen setzen können, weil sie nicht Nein sagen, weil sie nicht gucken, was sie wirklich brauchen, weil sie nicht ihre Bedürfnisse ausleben. Und es hat genau mit diesen Mustern zu tun. Also das haben wir nicht nur auf einer Beziehungsebene. Das haben wir auch in der Arbeitswelt. Das haben wir in allen Kontexten, weil auch Arbeitswelten sind Beziehungswelten.
Ja, natürlich. Klar.
Und deshalb ist es so, so wichtig, dieses Thema. Also wenn ich das Gefühl habe, ich gebe mehr in eine Beziehung rein und ich bekomme nicht das Gleiche zurück, dann muss ich mal hingucken.
Ja.
Und dann kann ich nicht sagen, ja, der andere nimmt ja nur, der ist doof.
Nee, ich lasse es ja zu.
Ich lasse es zu.
Ja.
Und dann noch zu verstehen, naja, aber keiner will, dass du alles gibst. Auch Kinder wollen das in der Regel gar nicht. Na, und das hat was mit dir und deinen inneren Abhängigkeiten zu tun. Das tut weh. Das tut richtig weh, das zu erkennen. Und es ist wirklich ein schmerzhafter Prozess. Und den wollen viele auch nicht. Und das verstehe ich auch. Klar.
Naja, klar. Ja.
Weil du siehst dich ja eigentlich als halbwegs Mutter Teresa schon und denkst, ja, aber wenn ich noch mehr gebe, dann muss ich doch noch mehr geliebt werden. Ja, nee, scheiße, passiert nicht. Scheiße,
ja, das stimmt.
Wird nicht passieren. Und sich da rauszuholen und sich das wirklich anzugucken, das ist ein nicht leichter Prozess. Und da würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall sich ein Coaching oder eine Therapie einfach zu holen, als Paar sowieso, weil da fliegen dir alle Muster nochmal doppelt um die Ohren.
Ja,
aber
natürlich.
auch alleine, ne, wenn man so psychosomatische Sachen hat, ist es immer, immer hilfreich, sich diese Strukturen anzugucken und auch zu gucken, stecke ich irgendwo in so einer emotionalen Abhängigkeit noch drin?
Ja.
Und viele stecken noch in dem Wunsch, dass mein Papa mir doch aber sagt, dass er stolz auf mich ist oder dass er mich lieb hat oder dass meine Mama doch sagt, ich bin die Tollste und ich bin gewünscht und was nicht alles. Und dann suchen wir uns stellvertretend Menschen, die uns aber genau das Gleiche eben wieder nicht geben, weil, ja, daran
weil
kann ich mich
abfallen.
Weil wir ins Muster fallen. Ja, und da anzuerkennen, du wünschst dir das gar nicht unbedingt für deinen Partner, sondern du denkst immer noch, eigentlich will ich aber von meinem Vater, der es sagt.
Ja.
Und dann arbeitest du dich daran ab und du wirst von jedem Partner irgendwann davor stehen und sagen, du gibst mir aber nicht das, was ich brauche. Nee, weil der kann es dir auch nicht geben, weil er ist nicht dein Vater.
Ja, das stimmt.
Ne? Und da das anzuerkennen, dann zu sagen, okay, ich muss mit diesem Konflikt, dass ich es von meinem Vater nicht bekommen habe, ich muss da eine Lösung finden. Ich muss das bearbeiten, ich muss das loslassen, ich muss da meinen Frieden mitmachen. Das sind so Prozesse, die super hilfreich sind, aber auch nicht unbedingt einfach.
Ja, das stimmt.
Wenn du so rumguckst in deinem Freundesbekanntenkreis, Arbeitskreis, wie viele Menschen glaubst du stecken in so irgendwelchen Abhängigkeiten?
Gerade ich, weil es gerade geklingelt hat. Ich müsste zur Tür gehen.
Du musst raus, alles klar. Ja. Wolltest du erst aufmachen, ganz kurz?
Nee, ich müsste tatsächlich runter direkt, ja. Aber das ist jetzt doof, ne?
Da machen wir mal einen Coitus Interruptus und wir machen an dieser Stelle einfach Schluss. Ihr kennt das Spielchen. Sagt uns, was ihr davon haltet. Schreibt es in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal. Wir haben euch lieb. Tschüss.
Tschüss. Hatten wir noch nie.
Immer mal was Neues.